Direkt aus Europa, Nummer 415, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.deutschlandradiokultur.de. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr. Vier Tage nach dem verheerenden Bergwerksunglück im westtürkischen Soma stehen die Bergungsarbeiten vor dem Abschluss. Heute wurden die Leichen von zwei noch vermissten Arbeitern über Tage gebracht. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 301. 485 Bergleute konnten lebend geborgen werden.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Im oberbergischen Land, 60 Kilometer östlich von Köln. Eine normale Kleinstadt mit Durchgangsstraße und Gewerbegebiet. Und zugleich auch eine besondere. Unter den Nazis sollte sie zur braunen Modellstadt werden. Heute aber ist Waldbröl Sitz des größten buddhistischen Zentrums in Europa. Seit 2008 findet man das Kloster am Stadtpark in einem riesigen fünfgeschossigen Gebäude mit fast 200 Zimmern. Mit Marmorböden und Treppen, einer Eingangshalle über zwei Etagen, mit großflächigen Mosaiken, mit Meditationsräumen im Erdgeschoss, Gästezimmern in den Etagen darüber. 14.000 Quadratmeter. Und noch ist nicht alles renoviert. Weiter oben am Hang eine Obstwiese und Buddha-Statuen unter blühenden Bäumen. Für den Mönch Fabsa ein Paradies.
Waldbröl ist hier eigentlich sehr schön, also das heißt, dass wir auch sehr nah am Wald sind und viel Natur, viele schöne Natur und auch die Leute auch im Dorf sind auch sehr freundlich und der Bürgermeister ist immer sehr freundlich zu uns. Also ich glaube, wir haben sehr viel Glück gehabt mit Waldbröl.
Auf dem Weg von der Straße hinauf ein steinernes Eingangsportal mit dem Wahlspruch »Frieden in mir, Frieden in der Welt«. Dann ein Zen-Garten und ein baumhoher Glockenturm aus Steinsäulen. Im hinteren Bereich Müllcontainer, Parkplätze, ein Volleyballfeld, Tischtennisplatten und Schaukeln für Erwachsene.
Die Gemeinschaft hier lebt sehr harmoniös zusammen.
Bruder Fabsa lebt seit 2010 im buddhistischen Kloster Waldbröl. Aus den Niederlanden, über Frankreich und die USA, kam der 39-Jährige vor 4 Jahren hierher. Sitzt nun in seiner braunen Kutte im Garten. Die allermeisten seiner Brüder und Schwestern stammen aus Vietnam. 45 leben derzeit in Waldbröl. Kurz hinter dem Friedhof, auf einer Anhöhe am Rande der Stadt. Da ist die Mauer. Eine Stützmauer, über 500 Meter lang, 5-6 Meter hoch, aus Naturstein. Dahinter eine kleine Straße. Von hier aus hat man einen schönen Blick über Stadt und Land. Hier treffen sich Kinder, Jugendliche, junge Männer und Frauen, sitzen auf den Steinen, schauen auf die Stadt, fahren Rad oder Moped, lehnen an geparkten Autos, stehen am Straßenrand herum, tanzen, hören Musik. Die Mauer wird auch Hitlermauer genannt, weil sie zu Hitlers Zeiten gebaut worden war. Die Mauer ist nicht nur Hitlermauer, sie wird auch Friedensmauer genannt. Warum, das sieht man, wenn man vom Stadtzentrum heraufschaut. Nie wieder Krieg steht auf der Mauer in mannshohen weißen Lettern. Der Schriftzug entstand irgendwann in den 80er Jahren. Stolz ist man hier auf etwas anderes. Ein heiteres, idyllisches Bergland mit sanften Hügeln, Streuobstwiesen, Weiden und Wald.
Dann haben wir vor allen Dingen zu bieten Landschaft und nochmals Landschaft. Der Blick von der Hitlermauer geht von links bis zum Kölner Dom und dann rechts ins Sauerland. Vor einem liegt die Stadt, links zu sehen das Schulzentrum, dann die Kirchen, dazwischen das Rathaus und dann in die Gemeinde Nümbrecht und Wiel rüber.
Eckhard Becker, alteingesessener Waldbröler, seit über 50 Jahren in der Stadt zu Hause, heute zuständig für die Wirtschaftsförderung der Stadt. Unweit der Stadt soll ein Naturerlebnispark entstehen, mit Jugendherberge, Familien und Baumhäusern sowie globalen Dörfern als Unterkunft. Noch wird gebaut dort oben im Wald. Doch 2015 soll der Park schon eröffnet werden.
Wir haben hier ein Einzugsgebiet von mindestens mal 10 Millionen Menschen, die innerhalb von anderthalb Stunden hier sein können. Der Markt ist unser Aushängeschild, der 14-tägige Vieh- und Krammarkt als der größte in Nordrhein-Westfalen.
Der Vieh- und Krammarkt. Heute mehr Kram als Viehmarkt. Seit über 150 Jahren in Waldbröl zieht sich die ganze Hochstraße entlang bis zur Viehhalle am Marktplatz selbst.
Wahnsinnig viele Leute und viele, viele Kölner hin aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Leute. Und ich wundere mich manchmal, wo die über.
Auf dem Markt gibt es alles: Obst und Gemüse, Wurst, Brot und Milch, Knöpfe aller Art für Jacken, Hosen, Hemden, spezielle Fensterwischtücher für streifenfreies Wischen. Pakistanische Verkäufer verkaufen Hosen, Kleider und Jacken, günstig und in allen Größen. Schuhpflege bietet an ein älterer Mann auf einem Schemel. Zwischen Gemüse und Topfpflanzen ein Stand der Baptistengemeinde. Und am Ende der Hochstraße vor der evangelischen Kirche die Straßenmission glaubensfroher Christen, die ihre Schriften unter den Marktbesuchern verteilt. Waldbröl hat eine evangelische und eine katholische Kirchengemeinde. Außerdem die Apostolatsgemeinde der Vereinten Herzen Jesu und Mariens, die Neuapostolische Kirche, die Mennonitenbrüdergemeinde, die Baptistengemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde, die Christliche Versammlung, die Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde. Die Sehnsucht nach Erweckung war im Oberbergischen schon immer stark verwurzelt. Viel Verkehr. Auf der Bundesstraße 256, die in Waldbröl Kaiserstraße heißt. Links ein Einkaufszentrum mit Parkplatz, Supermarkt und Bäckerei mit Bistro. Weiter oben eine Tankstelle, in der anderen Richtung ein Drive-In-Schalter der Kreissparkasse. Schmale Gehwege. Rechts dann der Königsbornpark mit alten, hohen Bäumen. Weit oben, hinter den Bäumen, das buddhistische Kloster.
Auf diesem Gelände befand sich die Heil- und Pflegeanstalt Waldbröl, die der Unterbringung von 700 Geisteskranken diente.
Die Nonnen und Mönche bieten Seminare, Workshops und Retreats an, in denen Interessierte die buddhistische Praxis kennenlernen können. Hier nun, im idyllischen oberbergischen Land, stießen die Buddhisten auf deutsche Geschichte. Sie konnten ja nicht ahnen, dass schon Robert Ley für die Gegend schwärmte, dass er hier Spuren hinterließ.
Wenn ich hier über diese Berge schaue, so kommt mir als Sohn dieser Erde meine Jugend ins Gedächtnis. Hier bin ich über diese Berge gewandert und es will mir wie ein Wunder erscheinen, dass ich von dem kleinen Bauernbub dieser Gegend nun hier mithelfen darf, als das Werkzeug des Führers dieses Werk anzufangen.
Robert Ley, 1890 geboren in Niederbreidenbach im Oberbergischen. Zunächst tätig als Lebensmittelchemiker der IG Farben in Leverkusen, aber schon 1923 Mitglied der NSDAP. Seit 1932 dann Reichsorganisationsleiter der Partei. Nach Zerschlagung der Gewerkschaften Gründer und Leiter der Deutschen Arbeitsfront, gründete Ende 1933 die Freizeitorganisation der Deutschen Arbeitsfront namens Kraft durch Freude, KDF. Einer der Pläne Leys war, aus Waldbröl eine Industriestadt zu machen. Zweites großes Projekt Robert Leys für seine Heimat, der Bau einer Adolf-Hitler-Schule. Am 15. Januar 1938 fand die Grundsteinlegung statt.
Und heute hat es das Schicksal gewollt, dass in dieser Kreisstadt eine Adolf-Hitler-Schule errichtet werden soll.
Errichtet wurde neben der Stützmauer für die Adolf-Hitler-Schule ein Baubüro, ein zweigeschossiges Haus, das heute als Schullandheim genutzt wird. Kriegswichtiger als Leys Großprojekte in Waldbröl war aber bald anderes. Die Bauarbeiten an der Adolf-Hitler-Schule wurden im Februar 1940 eingestellt. Doch im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses wurde noch bis weit in den Krieg hinein gearbeitet. Hier sollte das dritte große Projekt Robert Leis entstehen, das Kraft-durch-Freude-Hotel Waldbröl.
Für mich als Nationalsozialist steht immer ein Ziel. Das ist die Kraft und die Gesundheit und das Können der Nation.
1000 Gäste sollten Platz finden im KdF-Hotel Waldbröl. Die Eingangshalle wurde auf Wunsch von Robert Ley mit exquisitem Marmor ausgestattet. Jedes Zimmer hatte eine kleine Nasszelle, größere Bäder gab es auf jedem Flur. Für besondere Gäste gab es das sogenannte Führerbad mit Mosaikwänden. Die Raumaufteilung im ehemaligen KdF-Hotel ist heute noch so, wie einst von Ley geplant. Die Kraft-durch-Freude-Zimmer reihen sich an langen Fluren auf. Auch die zweigeschossige Eingangshalle, der Marmorfußboden im Erdgeschoss und in den Treppenhäusern, die Mosaike, alles noch da. Die Buddhisten kamen. Und in der Eingangshalle des ehemaligen KdF-Hotels wird man heute von einer steinernen Buddha-Statue begrüßt. Wie in asiatischen Klöstern wurde für das buddhistische Zentrum Waldbröl ein Glockenturm errichtet. Der Turm markiert den Zugang von der Hauptstraße her. Mit kräftigen Glockenschlägen und Gesang ruft eine Nonne abends zum Essen. Bis sie unterbrochen wird von einer Spaziergängerin, die mit zwei Hunden unterwegs ist.
Ich wohne hier in der Nähe, im Eichbornweg. Ja. Und egal, wo ich gehe, höre ich den Gong. Und ich bekomme Kopfschmerzen davon. Und ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, das ein bisschen zu reduzieren oder kürzer zu den Gong zu machen. Ich habe auch immer meinen Feierabend so, dass meine Hunde spazieren müssen, wenn sie mit dem Gong arbeiten. Ich habe schon beim Ordnungsamt Bescheid gegeben. Und die haben mir gesagt, ich sollte in Gummersbach beim Bauamt Bescheid geben, dass das so lange nicht sein darf.
Die Menschen, die als Seminarteilnehmer, als Wochenend-, Tages- oder Dauergäste, als Suchende oder Neugierige ins Kloster Waldbröl kommen, stören sich nicht am Klang der Glocke. Im Gegenteil, für sie ist es Inspiration, Kontemplation, Entspannung.
Waldbröl im Oberbergischen Land. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Axel Denecke. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2014. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandradiokultur.de.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Angst ist nicht nur ein Gefühl, Angst ist auch eine Ware, die Politiker und Unternehmen längst zu nutzen wissen. Versicherungen übertreiben alltägliche Risiken. Das Geschäft mit der Angst, wie Versicherungen und Banken uns das Fürchten lehren, ein Feature von Johannes Zuber.
Ich hab Angst.
Jeder Mensch hat Angst. Sie gehört zu den menschlichen Grundgefühlen, genau wie Ekel, Freude oder Wut.
Überall Gefahren.
Wir fürchten uns vor Unfällen, Armut, der Zukunft, dem Tod.
Nirgendwo ist man noch sicher.
Angst entsteht durch Bedrohung von außen, auch wenn wir uns die Gefahr nur einbilden.
Kann mir denn niemand Sicherheit bieten?
Es gibt unzählige Versicherungen und Finanzprodukte, die vor Alltagsgefahren, Geldentwertung und Altersarmut schützen sollen.
Aber brauchen wir das alles überhaupt?
Ich radle nur mit Helm, gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung und habe ein Konto bei der Sparkasse. Und trotzdem, sicher kann ich mich nie fühlen. Es kann ja immer irgendwas passieren. So ein bisschen Angst kann da ja eigentlich nicht schaden, oder?
Angst hat ja eine Doppelfunktion.
Barbara Alm, Psychiaterin und Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Angst hat was sehr Positives, sehr Aktivierendes. Ich meine, Angst schützt mich vor Gefahr, ich bin wachsam. Aber auch, indem ich mich damit auseinandersetze, mache ich eine Weiterentwicklung. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der hemmende Aspekt. Also wenn ich Angst habe, dann vermeide ich, dann gehe ich dieser Situation aus dem Weg. Und mir fehlt es, dass ich Entwicklungsschritte mache. Also ich ziehe mich zurück, ich setze mich nicht damit auseinander.
Wird dieser hemmende Aspekt zu stark, kann die Angst zu einem ernsthaften psychischen Problem werden.
Allen Angststörungen gemeinsam ist, dass sie eine inadäquate Angst als Voraussetzung haben. Es kommt eine vegetative Begleitsymptomatik dazu. Also kann man im Kopf anfangen mit Schwindel, Sehstörung, Mundtrockenheit, Herzklopfen, Zittern, Kribbeln, Magendruck, Harndrang, all das.
Aber selbst wenn Ängste nicht krankhaft werden, sie haben doch enormen Einfluss auf unser Verhalten.
Dear Professor Kahneman, your important insights from cognitive.
2002 erhielt der israelisch-US-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman den Wirtschaftsnobelpreis für die Entwicklung der Prospect Theory.
From the hands of His Majesty the King.
Kahneman erweiterte die Wirtschaftswissenschaft um psychologische Aspekte. Bis dahin basierten die meisten Theorien auf der Annahme eines rational handelnden Menschen. Demnach wäre jede Entscheidung eine kühl kalkulierte Abwägung zwischen Nutzen und Risiken. Die Fragen wären, welche möglichen Folgen hat eine Entscheidung und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Folgen auch eintreten? Nur leider handeln wir nicht so rational, wie wir glauben, vor allem wenn wir Angst haben. Das Wort Angst kommt vom lateinischen angustia, Enge. Wenn wir uns fürchten, fühlen wir uns beengt. Unsere Handlungsspielräume sind eingeschränkt. Und Angst haben die meisten Menschen, laut Daniel Kahneman und seiner Erwartungstheorie, vor allem vor Verlusten. Verluste bewerten wir viel größer als Gewinne in der gleichen Höhe. Eine Gehaltskürzung um 100 Euro schmerzt mehr, als eine Erhöhung um 100 Euro uns freut. Und dazu kommt, dass wir Wahrscheinlichkeiten falsch einschätzen. Sehr geringe Risiken werden oft viel höher eingeschätzt, als sie in Wirklichkeit sind. Fast jeder zweite Deutsche fürchtet, schwer zu erkranken. Mehr als die Hälfte hat große Angst vor Naturkatastrophen. Das ist das Ergebnis einer alljährlichen Umfrage der R&V-Versicherung. Es ist wohl kein Zufall, dass es eine Versicherung ist, die eine solche Umfrage finanziert.
Versicherungen leben ein Stück weit davon, dass sie Prämien auch festsetzen können nach der Risikowahrnehmung und nicht nur nach dem echten Risiko.
Ortwin Renn, Risikoforscher an der Universität Stuttgart.
Und je mehr Risiken überschätzt werden, desto größer dürfen die Prämien sein, weil ich einen subjektiven Eindruck habe, schütze mich. Wir sehen das häufig, dass sie sich gegen Dinge versichern, die extrem selten sind, wo die Versicherung natürlich dann ein bisschen was drauflegen kann.
Im Jahr 2013 sind ca. 3.300 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das sind durchschnittlich 9 Tote am Tag. Doch vor 20 Jahren waren es noch 3-mal so viele. Die Zahl sinkt von Jahr zu Jahr. So wie die der meisten unnatürlichen Todesursachen. Ein heute geborener Junge wird durchschnittlich 83 Jahre alt werden, ein Mädchen sogar 88. Das ist Rekord. Aber kein Wunder. Immerhin ist die Lebenserwartung seit 150 Jahren kontinuierlich gestiegen. Die häufigste Todesursache in Deutschland sind heute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in den meisten Fällen also Altersschwäche. Unfälle sind in den letzten Jahren zur häufigsten Todesursache bei Kindern aufgestiegen. Das liegt aber nicht daran, dass auch die Gefahr gestiegen wäre. Im Gegenteil. Die Zahl der Unfalltode bei Kindern sinkt kontinuierlich. Aber die Zahl der Tode durch andere Ursachen, wie zum Beispiel Infektionskrankheiten, ist noch stärker geschrumpft.
Die klassischen Risiken, also Sicherheitsrisiken, technische Unfälle, Risiken durch Umweltverschmutzung, Risiken durch Kriminalität, sind in Deutschland immer noch reduzierbar, aber sie sind eigentlich immer geringer geworden. Dagegen steigen die sogenannten systemischen Risiken. Das sind Risiken, die das gesamte System bedrohen, wenn etwas schiefläuft.
Risikoforscher Ortwin Renn zählt zu diesen systemischen Risiken erstens Umweltprobleme, zum Beispiel den Klimawandel. Zweitens Steuerungsdefizite in Wirtschaft und Gesellschaft, zum Beispiel die Finanzkrise. Und drittens, die Risiken der Modernisierung.
Also es ist so, der Soziologe Anthony Giddens hat mal gesagt, dass eines der wesentlichen Aspekte, die heute bedroht sind, ist das, was man ontologische Sicherheit nennt.
Ontologische Sicherheit heißt in dem Fall, ich weiß schon heute, wie mein Leben in 50 Jahren aussehen wird.
Und ich erinnere mich persönlich noch, ein Vetter von mir, der ungefähr mein Alter ist, als wir so 16, 17 waren, da hat er gesagt, ich gehe zur Post, werde Briefträger. Da weiß ich genau, welches Gehalt ich mit 65 haben werde, mit welchem Pension ich mal in die Rente gehen werde. Das klingt heute schon fast absurd, ja, aber das war ontologische Sicherheit. Der wusste, er würde nie aus seinem Heimatdorf wegziehen. Er wusste, irgendwann würde er heiraten, würde zwei Kinder kriegen und dann würde er sozusagen als Postbeamter in die Pension gehen. Und das Leben war vorgezeichnet. Wir erleben aber heute durch den schnellen Wandel, dass das Leben immer weniger vorgezeichnet ist.
Und viele versuchen, Sicherheit zu kaufen. In Form von Versicherungen, Sparguthaben und Altersvorsorge.
Deutschland schrumpft und hat deshalb in Zukunft immer weniger arbeitende Menschen und immer mehr Rentner.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Rentenniveau deutlich sinken wird. Durch das sinkende Rentenniveau werden in 14 Jahren 2 Millionen Rentner von Armut betroffen sein. Sozialverbände, Gewerkschaften und Grüne warnen vor zunehmender Altersarmut. Das Ministerium warb erneut nachdrücklich dafür, privat vorzusorgen.
Gerd Bosbach, Professor für Statistik und empirische Sozialforschung in Remagen.
Im letzten Jahrhundert sind wir um über 30 Jahre im Schnitt älter geworden. Im letzten Jahrhundert ist der Jugendanteil halbiert worden und der Anteil der über 65-Jährigen ist von knapp 5 auf über 16% gestiegen. Aus der Sicht der heutigen Demografen eine fürchterliche Entwicklung, die nur mit Sozialabbau und allen möglichen Einschränkungen zu bewältigen ist. Und was haben wir stattdessen im letzten Jahrhundert gemacht? Die Wirtschaft ausgebaut, den Sozialstaat ausgebaut. Obwohl wir mit zwei Weltkriegen sehr viel vernichtet haben, konnten wir diese demografische Alterung spielend verdauen.
Selbst die gesetzliche Rentenversicherung hat alle Katastrophen des 20. Jahrhunderts überstanden. Der Beitragssatz ist von 10% nach dem Zweiten Weltkrieg auf rund 19% gestiegen. Und trotzdem können sich Arbeitnehmer heute mehr leisten als vor 60 Jahren. Und der Wohlstand wächst immer noch. Zumindest im Durchschnitt. Das Problem ist also nicht die Überalterung an sich, sondern die Frage, wer vom Wirtschaftswachstum profitiert.
Stellen Sie sich bitte mal vor, wir hätten 1960 für 2010 die Bevölkerungszahl prognostiziert. Wir hätten die Antibabypille mit ihrer Wirkung übersehen. Wir hätten den Zuzug der Migranten erstmal aus Südeuropa, nachher der Türkei übersehen. Wir hätten 1970 beginnend den Trend zur Kleinfamilie übersehen. Wir hätten die Wiedervereinigung mit der DDR und die Öffnung des Ostblocks mit 3 Millionen Aussiedlern übersehen. Das heißt, wir hätten fast alle wichtigen Einflussfaktoren auf die Bevölkerungsentwicklung übersehen. Man wusste eigentlich nichts.
Forschungsinstitute veröffentlichen immer neue Studien, die das Ende der umlagefinanzierten Rente heraufbeschwören.
Diese Angst wird ständig gepredigt. Die Angst ist auch der beste Nährboden für die Versicherungswirtschaft, denn aus der Angst heraus versuchen sie sich abzusichern.
Unter Kanzler Gerhard Schröder wurde diese Angst dann in Politik umgesetzt. Die gesetzliche Rente wurde gekürzt. Schließlich, so die Argumentation, sei diese sonst bald nicht mehr finanzierbar. Im Gegenzug wird seitdem die private Altersvorsorge gefördert. Zum Nutzen derer, die an Vorbereitung, Umsetzung und Vermittlung der Reform beteiligt waren.
Das Deutsche Institut für Altersvorsorge,
gegründet und finanziert von der Deutschen Bank.
Das ehemalige Institut für Wirtschaft und Gesellschaft.
Institutsleiter Meinhard Miegel gehörte dem Konzernbeirat der AXA Versicherung an und arbeitet als Lobbyist für die private Versicherungswirtschaft.
Bert Rürup,
Wissenschaftler und Chef der Rürup-Kommission, wechselte später auf einen gut bezahlten Beraterposten beim Finanzdienstleister AWD.
Carsten Maschmeyer
hat den AWD aufgebaut und 1998 eine Wahlkampagne für Gerhard Schröder bezahlt.
Bernd Raffelhüschen,
Professor aus Freiburg, arbeitet für die Versicherungen Ergo und Victoria. Außerdem Botschafter der Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
Walter Riester.
Ehemaliger Arbeitsminister. Verdiente später über 400.000 Euro für Vorträge vor der Versicherungswirtschaft. Zum Beispiel dem AWD von Carsten Maschmeyer.
Das ist das Beste, was einer Versicherungswirtschaft passieren kann. Staatlich beworben, staatlich bezuschusst. Fast täglich von Politikern empfohlen, eine bessere Werbung kann Privatversicherung gar nicht haben. Man hat halt die gesetzliche Rente geschwächt, ganz bewusst, ganz absichtlich. A, um zu sparen und B, um den Arbeitgebern den Anteil an der gesetzlichen Rente halt nicht mitsteigen zu lassen. Ja, und C, ganz einfach, um die Versicherungswirtschaft zu stärken.
Die Angst vor Altersarmut aber bleibt. Denn anders als die umlagefinanzierte gesetzliche Rente ist eine kapitalgedeckte Altersvorsorge von der Entwicklung am Kapitalmarkt abhängig.
Mit der Angst vor steigenden Preisen lässt sich viel Geld verdienen.
Wirtschaftsjournalist Marc Schieritz von der Zeit.
Die Furcht vor der Geldentwertung soll die Kunden dazu bringen, das Ersparte den Vermögensverwaltern zu überlassen oder in vermeintlich sichere Sachwerte zu stecken.
Die Inflationsrate im Euroraum und auch in Deutschland hat ein historisches Tief erreicht. Trotzdem machen auch Immobilienmakler und Goldhändler in ihren Prospekten und Werbespots immer wieder Angst vor der drohenden Inflation. Vor allem in Großstädten wie Berlin oder Düsseldorf sind Mieten und Kaufpreise in die Höhe geschossen. Und so schließt sich der Kreis. Die enorm gestiegenen Preise für Immobilien werden als erste Anzeichen der kommenden Inflation gesehen. Dabei sind sie, im Gegenteil, nur das Ergebnis irrationaler Inflationsangst.
Die Frage ist, wie groß ist dieses Risiko und kann ich mit dem Risiko leben, wenn es eintritt?
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 414. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland nur noch ausländische Soldaten. Aber nach 10 Jahren kam die Wiederbewaffnung und dann kam auch wieder die Wehrpflicht. Alle jungen Männer sind wehrpflichtig, müssen also bereit sein, Soldat zu werden. Aber seit Juli 2011 braucht niemand mehr Soldat zu werden, denn zum Wehrdienst ist jetzt niemand mehr verpflichtet. Man sagt, dass die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Wer nicht auf Menschen schießen wollte, konnte den Wehrdienst verweigern und Zivildienst machen. Die jungen Männer, die sich für den Zivildienst entschieden, waren vor allem in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Altersheimen eine große Hilfe. Als der Wehrdienst wegfiel, fiel auch der Wehrdienstersatz, also der Zivildienst, weg. Aber wer zum Beispiel studieren wollte, aber nicht wusste, was er studieren sollte, für den war der Zivildienst eine gute Gelegenheit, in Ruhe darüber nachzudenken. Und an vielen Stellen hätte man die Hilfe der Zivildienstleistenden sehr vermisst. Deshalb gibt es nun seit 2011 den Bundesfreiwilligendienst. Der soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gelegenheit geben, 12 oder 18 Monate lang als Freiwilliger in einem Krankenhaus oder in anderen sozialen Einrichtungen zu arbeiten. Den Zivildienst machten junge Männer, aber nun ist das ganz anders. In Nummer 369 hatten wir schon einen Bericht über ein junges Mädchen, das sich für den Dienst auf einer kleinen Insel in der Nordsee entschieden hat. Und jung sind viele Freiwillige auch nicht mehr. Wenn man zu den jungen Leuten alle zählt, die noch nicht 27 Jahre alt sind, dann betrug der Anteil der jungen Leute 2013 in der alten Bundesrepublik zwar 81% und nur 19% waren über 27, Aber in der ehemaligen DDR betrug der Anteil der jungen Leute nur 19%. Dort bewerben sich beim Freiwilligendienst auch viele ältere Leute, die schon lange arbeitslos sind. In einem Pflegeheim hilft ein 50 Jahre alter Mann dem Hausmeister. Dadurch, dass sie nun zu zweit sind, können sie mehr für die alten Leute tun, zum Beispiel Blumen pflanzen, öfter mal den Rasen mähen, Bilder aufhängen und Zimmer renovieren. Wenn die alten Leute sich dann darüber freuen, freut er sich auch. Er ist einer der 2300 Bundesfreiwilligen, die es 2013 in Thüringen gab. Im Osten gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl doppelt so viele Bundesfreiwillige wie im Westen. Das hängt damit zusammen, dass im Osten viel mehr arbeitslos sind. In Thüringen ist Herr Panse für den Freiwilligendienst zuständig. Er schätzt, dass die Zahl der Freiwilligen da 2014 auf 3000 gestiegen ist und dass zwei Drittel das machen, weil sie arbeitslos waren und nur ein Drittel, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Der Anteil derer, die 27 Jahre alt und älter sind, ist seiner Meinung nach auf 90% gestiegen. In Thüringen sind viele, die etwa 50 oder 60 Jahre alt sind, schon seit 5 oder 10 Jahren arbeitslos. Sie haben auf dem normalen Arbeitsmarkt keine Chance mehr. Herr Panse meint, für manche von ihnen könnte der Freiwilligendienst zu einer Art Brücke zu einer normalen Beschäftigung werden. Als Freiwillige arbeiten sie für ein Taschengeld bei einer sozialen Einrichtung. Und wenn deren Träger dann auf die Fähigkeiten so eines Freiwilligen aufmerksam wird, ist er vielleicht bereit, ihn im Anschluss an den Freiwilligendienst wenigstens halbtags zu beschäftigen. Es fehlt an Pflegern, aber während man in Thüringen Chinesen zu Pflegekräften ausbilden will, sagt man jemandem, der mit 50 Jahren noch Pfleger werden will, dafür wäre er schon zu alt. Manche Politiker verlangen öffentlich geförderte, angemessen bezahlte Beschäftigungsangebote für alle. Zu tun gäbe es genug. Die Tatsache, dass sich im Osten mehr beim Freiwilligendienst bewerben, als es Plätze für sie gibt, zeige, wie viele es gibt, die wirklich arbeiten wollen. Dafür sei der Freiwilligendienst jedoch nicht gedacht gewesen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 414. Danke.